Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio. Schönen guten Abend. Eine unvorstellbare Katastrophe ist über die Menschen in der libanesischen Hauptstadt Beirut hereingebrochen. Die Explosion von Ammoniumnitrat im Hafen zerstörte über 150 Leben, machte 80.000 Kinder und 300.000 Erwachsene obdachlos. Und die Verletzten, die gehen in die Tausende. Wie geht es nun weiter in Beirut, im Libanon überhaupt? Wir berichten gleich und anschließend beantwortet Achim Vogt Fragen. Der Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung wohnt in Beirut. Außerdem, die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Vorsitzenden. Das Coronavirus tritt wieder verstärkt auf. Und US-Senatoren drohen Seehafenbetreiber wegen der Gaspipeline aus Russland. Die Bergungsarbeiten in den Trümmern des Beiruter Hafens kommen nur langsam voran. Mittlerweile sind auch internationale Helfer dort im Einsatz. Doch die Hoffnung auf weitere Überlebende wird immer geringer. In einem Rennen gegen die Zeit haben die Helfer nach weiteren Überlebenden der Explosion gesucht. 3 Tage nach der Katastrophe bargen sie auch noch weitere Opfer aus den Trümmern. Die Zahl der Toten stieg damit auf 154. Etwa 5.000 Menschen wurden verletzt und 80.000 Kinder obdachlos. Doch die Zahl der Toten, sie könnte weiter steigen, genauso wie die Wut der Menschen auf die politisch Verantwortlichen.
Bis Dienstag hatte Fabien Sahioun noch in diesem Haus in der Beiruter Innenstadt gewohnt. Jetzt ist sie nur gekommen, um ein paar Sachen zu holen. Wir haben das Viertel verlassen und gucken lediglich, was wir einpacken und mitnehmen können. Ins Obergeschoss kommen wir nicht, es könnte zusammenbrechen. Das geht allen so hier, nicht nur uns. Und die ganze Welt kann es sehen. Wir haben genug von all den Lügen der Regierung. Das sind alles Lügner. Wie viele Libanesen kann auch Fabien Sahioun nicht verstehen, dass bislang niemand die politische Verantwortung für die Katastrophe übernommen hat. Kein einziger libanesischer Politiker hat Gefühle, sagt sie wütend, oder Würde. Ich will keinen einzigen von denen mehr. Sie sollen mir nicht sagen, dass sie mit dem Unglück nichts zu tun haben. In den vergangenen Tagen wurden in Beirut Opfer bestattet und Trümmer weggeräumt. Viele Menschen sind noch gar nicht richtig zur Besinnung gekommen. Aber der Unmut wächst, weil sich immer mehr Leute fragen, wie es weitergehen soll. Und vor allem, ob es so weitergehen kann wie bisher. Mit einer unfähigen Regierung, mit korrupten Behörden und den Machtspielen egoistischer Politiker. Auf der Suche nach den Schuldigen für die Katastrophe nahmen die Behörden 16 Hafenmitarbeiter fest. Khaled Ahmadi hält das für ein Ablenkungsmanöver. Niemand kann das Regime zur Rechenschaft ziehen. Es versucht, den Leuten vorzutäuschen, dass es unschuldig ist. Und es versucht auch, Zeit dadurch zu gewinnen, dass es ein paar Leute festnimmt. Aber alle wissen, dass dieses Regime nicht aktiv werden wird. Khaled Ahmadi, Experte beim Forum für Studien und Konsultationen in Beirut, glaubt, dass das Explosionsunglück eine Zäsur darstellt. Nach dieser Katastrophe kann das Regime mit dem Volk nicht länger so umgehen wie bisher. Es ist mit seiner Macht am Ende. Alles, was mit diesem korrupten System in Libanon zu tun hat, ist jetzt untergegangen. Niemand kann die Uhr zurückdrehen. Diese Regierung wird fallen. Michel Aoun, der libanesische Präsident, erklärte inzwischen, dass die Behörden immer noch in alle Richtungen ermitteln würden. Dazu gehöre auch, dass man prüfe, ob die Mega-Explosion im Hafen von Beirut von außen ausgelöst wurde, zum Beispiel durch eine Rakete oder eine Bombe.
Jürgen Striak über die Lage in Beirut nach der verheerenden Explosion und über die Erwartungen an die libanesischen Behörden. Und darüber kann ich nun mit Achim Vogt sprechen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir erreichen ihn heute Abend in Beirut. Guten Abend, Herr Vogt.
Guten Abend, Herr Fischer.
Die Regierung im Libanon, die hat nun eine Kommission eingesetzt, die die Verantwortlichkeiten innerhalb von 4 Tagen feststellen soll. Ist das eigentlich realistisch im Libanon?
Also ich glaube, das ist nicht realistisch. Denn im Libanon gehen die Dinge ein wenig langsamer vonstatten. Und ich glaube, auch wenn man das realistisch tun möchte, dann braucht das Zeit. Dafür ist die Situation zu komplex. Ich habe ein bisschen eher den Eindruck, dass auch die Verhaftung von Mitarbeitern der Hafen- und Zollbehörde eher eine Flucht der Regierung ist, Sündenböcke zu suchen und von der eigenen Verantwortung abzulenken.
Das ist ja auch das, was wir hören von den Protesten aus Beirut. Gibt es denn eine politische Verantwortung für diesen Hafen?
Das ist schwer zu sagen, weil die politischen Akteure sich nicht offen positionieren mit diesen Verantwortlichkeiten, sondern eher im Hintergrund agieren. Aber es gibt politische Parteien, die für die Kontrolle von Teilen des Hafens verantwortlich sind. Das bezieht sich aber oft eben auch auf die Vermittlung von Arbeitsplätzen und Serviceleistungen. Das ist sicherlich auch ein Grund für die Korruption, die im Hafen kassiert und über $1 Milliarde im Jahr kostet an Einnahmen, die dem Staat verloren gehen.
Kann dieses politische System im Libanon die Zukunft gestalten oder ist diese Katastrophe jetzt das Zeichen und auch die Zäsur, dass danach es anders werden kann?
Das ist eine wichtige Frage, die sich auch die Aktivisten stellen, die im Prinzip seit fast einem Jahr auf die Straße gehen, im letzten Herbst sehr massiv, dann etwas abgeflacht, nicht zuletzt durch die Wirtschaftskrise, dann die Corona-Krise. Und jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Demonstrationen, die Proteste wieder Fahrt aufnehmen und sich die Protestierenden darauf besinnen, dass es eigentlich um eine Krise des Systems als solches geht, das zu reformieren ist. Eine Herkulesaufgabe in einem Land, in dem genau die alten Eliten seit ungefähr 50 Jahren das Geschehen dominieren.
Da wird es ja auch schwer für westliche Hilfsorganisationen und für westliche Hilfe überhaupt mit Geld dann zu helfen. Für den Wiederaufbau wird ja dringend benötigt. Wie kann denn die internationale Gemeinschaft jenseits jetzt der sofortigen humanitären Unterstützung eigentlich helfen?
Also ich glaube, es geht natürlich in erster Linie um den Wiederaufbau der Infrastruktur, um den Wiederaufbau der Viertel, die zerstört worden sind. Es geht um den Wiederaufbau des Gesundheitssystems, das durch die Corona-Krise ohnehin schon oder sogar überlastet gewesen ist und jetzt einen erheblichen Schlag bekommen hat. Alleine 3 Krankenhäuser sind nicht mehr funktionsfähig. Da gibt es also relativ kurzfristige Dringlichkeiten, die erledigt werden müssen. Aber dann geht es natürlich auch um strukturelle Hilfen. Und da ist in der Tat das Problem, dass die libanesische Regierung darauf beharrt, dass alles über sie, alles über Ministerien, alles über staatliche Institutionen läuft. Und die Aussage von Präsident Macron bei seinem Besuch hier in Beirut, dass er nicht der libanesischen Regierung, sondern den Libanesen und das möglicherweise über Institutionen der Zivilgesellschaft helfen will, die war in der Hinsicht ein wichtiges Signal der internationalen Gemeinschaft.
Da wollte ich nachfragen. Macron hat ja zur schnellen und transparenten Aufklärung aufgerufen. Wie wurde das aufgenommen?
Es gibt zwiespältige Reaktionen. Die einen sehen in Frankreich immer noch den Mentor des Libanon, sehen in Macron jemand, der mit markigen Worten und Präsenz Signale setzt und Hoffnungen weckt, Erwartungen weckt, die im Zweifel aber nicht so erfüllt werden können. Und es gibt natürlich diejenigen, die die koloniale Vergangenheit, die Mandatsmacht Frankreich, die Beziehungen der Franzosen zu einzelnen Gruppen und eben nicht zum Libanon als Ganzen durchaus kritisch sehen. Also da gibt es zwiespältige Reaktionen. Abwarten wird man müssen, ob es sich bei dem Besuch eher um eine Momentaufnahme handelt oder ob es womöglich sogar in Kooperation mit anderen europäischen Ländern, mit Deutschland, eine tiefergreifende Hilfsaktion für den Libanon gibt, die dann eben auch langfristig wirkt.
Hat denn Frankreich eine besondere Verantwortung für den Libanon?
Ich glaube, durch seine Geschichte hat Frankreich eine gewisse Verantwortung, aber die erlegt es sich auch selber auf. Also Frankreich hat immer darauf geachtet, dass die Libanesen die besondere Beachtung französischer Politik, französischer Hilfe, Entwicklungspolitik bekommt. Frankreich war Gastgeber der sogenannten Zedernkonferenz, bei der die Geldgeber insgesamt 11 Milliarden US-Dollar an Hilfe zugesagt haben, aber diese Hilfe eben auch von tiefgreifenden Reformen abhängig gemacht haben. Dazu ist es nie gekommen. Und deswegen hat es diese Hilfen bis dato eben auch nicht gegeben.
Wenn wir nach Beirut nochmal blicken, Herr Vogt, wie stark ist denn das Leben in der Stadt nun eingeschränkt? Wie leben die Beirutis mit ihrem Schicksal?
Die Beirutis sind Meister darin, sich selbst zu helfen. Ich bin heute durch die am schlimmsten betroffenen Stadtviertel Jemaise und Mar Michal gelaufen und habe Tausende, aber wirklich Tausende von jungen Menschen gesehen, die mit Corona-Maske und Besen gekehrt haben, Schutt aufgeräumt haben, bei Reparaturen geholfen haben, Essen verteilt haben und viele andere Dinge mehr getan haben. Diese Selbstorganisation der Libanesen ist wirklich sehr beeindruckend. In den Vierteln, die etwas weiter weg liegen, werden die Glasschäden jetzt repariert. Da, glaube ich, kann man relativ zügig wieder zu einer Art von Normalität zurückkommen, zumindest was das physische Leben angeht. Aber eingeschränkt ist der Libanon natürlich in zwei wichtigen Punkten. Das eine ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln, die ja im Wesentlichen über den Hafen von Beirut läuft, der jetzt im Wesentlichen nicht mehr funktionsfähig ist. Und zum Zweiten die medizinische Versorgung. Alleine drei Krankenhäuser im Stadtzentrum sind nicht mehr betriebsfähig. Es gibt Feldlazarette und mobile Kliniken, die die Erstversorgung sicherstellen sollen. Aber das ist natürlich eine massive Einschränkung in einem Land, was ohnehin schon unter Corona, Wirtschaftskrise und vielen anderen Dingen ächzt.
Nun wohnen Sie ja auch in Libanon, in Beirut. Haben Sie diese Explosion erlebt und wie geht es Ihnen heute damit?
Ich habe die Explosion erlebt, als ich Sport getrieben habe und das war mein Glück. Ich habe meine Wohnung etwa 15 Minuten vorher verlassen. Dort wäre es mir schlecht ergangen. Alle Fensterfronten sind eingestürzt und ins Wohnzimmer gestürzt. Das hätte schlimme Folgen haben können. Im Fitnesscenter waren wir etwas mehr geschützt. Das war Glück. Insofern sitzt der Schreck tief in den Gliedern. Das ist ein Erlebnis, das schwer zu beschreiben ist in seiner Dimension. Ich habe viele Verletzte gesehen, traumatisierte, weinende Menschen. Das wird lange nachhallen und es wird nicht ganz einfach sein, zu einer Normalität zurückzukehren. Es hilft ein wenig dabei, dass Aufgaben da sind im Beruf, aber auch im Freundeskreis, wo es Verletzte gibt, wo es Menschen gibt, die ihre Wohnungen wieder herrichten müssen. All das schweißt zusammen und das ist sicherlich die Stärke auch der Libanesen.
Ja, für diese Zeit wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Vogt. Das war Achim Vogt von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und die Schilderungen und guten Abend nach Beirut.
Vielen Dank, Herr Fischer.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute Abend, da hat die CDU in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landesvorsitzenden gewählt. Lange Zeit sah es ja so aus, als ob es für den Posten nur den einen geben könnte, Philipp Amthor, den jungen aufstrebenden Politiker aus der CDU-Bundestagsfraktion. Doch seit er zugeben musste, sich zu sehr in die Lobbyarbeit für ein Start-up-Unternehmen aus den USA verstrickt zu haben, da endete auch der Traum vom weiteren Aufstieg in der Partei. Amthor zog seine Kandidaturpläne zurück und so blieb den Delegierten nur eines, sie mussten einen Ersatzkandidaten nominieren, Silke Hasselmann berichtet.
154 Delegierte nahmen an der Wahl teil und 147 von ihnen kreuzten das Ja für jenen Mann an, den noch vor 6 Wochen niemand auf dem Zettel hatte. Es war der kommissarische Landeschef Eckart Rehberg, Chefhaushälter der Unionsbundestagsfraktion, der Michael Sack Ende Juni in Position brachte und nun fragen durfte.
Nimmst du die Wahl an?
Ja, Eckart, sehr gerne. Herzlichen Dank.
Michael Sack, das ist ein 46-jähriger Familienvater aus Vorpommern, studierter Bauingenieur, langjähriger Kleinstadtbürgermeister und seit 3 Jahren Landrat von Vorpommern-Greifswald, dem zweitgrößten Landkreis Deutschlands an der Grenze zu Polen. Die laute, mitreißende Rede vor großem Publikum ist seine Sache nicht, auch nicht medienwirksamer Streit um des Streites willen. Dafür steht er in dem Ruf, bodenständig, lösungsorientiert und uneitel zu sein. Attribute, die die wahlberechtigten Mecklenburger und Vorpommern in einem Jahr dazu bringen könnten, ihr Kreuz hinter die CDU zu setzen. Denn hatte es sich Michael Sack bislang offen gehalten, ob er auch als Spitzenkandidat seiner Partei in den Landtagswahlkampf 2021 ziehen will, so setzte er am Abend in Güstrow eine deutliche Kampfansage ab. Mit einem Seitenhieb auf den Regierungsstil von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, den vor allem der Junior-Regierungspartner CDU zunehmend als selbstherrlich monarchistisch empfindet, erklärte Sack, er wolle, dass Frau Schwesig nach der Landtagswahl als Ministerpräsidentin ihre Koffer packen müsse.
Und ganz klar, ich will Spitzenkandidat für die CDU in diesem Land Mecklenburg-Vorpommern werden und ich will in die Staatskanzlei. Das ist mein Wunsch und ich glaube, das konnte ich den Mitgliedern heute sehr gut in meiner Rede auch darlegen, dass das der richtige Weg ist für uns als CDU im Lande und ich hoffe und baue auf die Unterstützung dieser Truppe, dieser Mannschaft, die einfach die beste ist, die wir hier haben.
Wir können gewinnen, sagt auch Philipp Amthor gegenüber dem Deutschlandfunk. Eigentlich hätte der 27-jährige Bundestagsabgeordnete an diesem Abend auf dem Podest hinter dem Rednerpult stehen und die Glückwünsche zur Vorsitzendenwahl annehmen sollen und wollen. Doch im Juni zog er seine Kandidatur zurück. Zu belastend waren die Vorwürfe geworden, in anrüchigen Lobbyismus verstrickt zu sein. Dass staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingestellt sind und dass die Bundestagsverwaltung ihn diese Woche von Rechtsverstößen freigesprochen hat, dürfte es ihm leichter gemacht haben, auf dem Parteitag zu erscheinen und in erster Reihe neben Michael Sack Platz zu nehmen, aber eben nur als einfacher Delegierter. Doch das sei nicht der Hauptgrund gewesen, zu kommen, so Philipp Amthor.
Natürlich, ich habe Michael Sack gewählt, ich kenne und schätze ihn seit Jahren. Er ist mein Landrat, er macht eine hervorragende Arbeit vor Ort bei uns in Vorpommern-Greifswald und ich bin froh, dass er das jetzt aufs ganze Land ausweiten wird. Er ist ein absoluter Wunschkandidat mit kommunaler Verwurzelung und das wird unserer Partei gut tun. Und was mein persönliches Erscheinen heute angeht, ist das ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Ich habe meinen Rückzug von der Kandidatur für den Landesvorsitz ja gerade damit begründet zu sagen, persönliche Ambitionen zurückzustellen zum Wohle der Partei. Und genau dafür ist das heute auch ein wichtiger und guter Tag. Und ich freue mich jetzt auf einen richtig guten Wahlkampf für die Landtags- und Bundestagswahl.
Viele Parteitagsdelegierte hätten übrigens gern den jungen Amthor gewählt, betrachten nun aber Michael Sack nicht als Notlösung, sondern aufgrund von Erfahrung und Erdung sogar als den geeigneteren Parteichef und Spitzenkandidaten zu dieser Zeit.
Soweit Silke Hasselmann. Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, da fand heute der 9. Verhandlungstag statt. Nachdem der Hauptangeklagte während des Prozesses bereits gestanden hatte, auf den Politiker geschossen zu haben, da kam heute ein weiteres wichtiges Detail heraus. Die anklagende Bundesanwaltschaft hält es für besonders wichtig, zeige es doch, dass Stefan E. bewusst auf Lübcke geschossen hat. Frank Angermuth berichtet.
Stück für Stück kommen im Prozess zur Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke weitere Details ans Licht. Über 3 Stunden hat der Senat den Hauptangeklagten Stefan Ernst am 9. Verhandlungstag zur Tat befragt. Und während dieser Befragung hat der 47-Jährige eingeräumt, dass er die Ermordung Walter Lübckes bereits im April 2019 geplant hatte, zusammen mit dem Mitangeklagten Markus H. Die Ermordung Lübckes am 1. Juni 2019 auf dessen Terrasse in Wolfhagen-Ister war demnach vorsätzlich. Dazu Dieter Kilmer, Oberstaatsanwalt der Bundesanwaltschaft.
Ich hatte den Eindruck, dass im Zuge der Befragung er selbst gemerkt hat, dass die Angaben, die er bis dahin gemacht hat, dass ihm der Senat einfach so nicht glaubt. Und unter dem Eindruck der dann doch insistierenden Befragung hat er dann auch dieses Puzzlestück, das sicherlich ganz entscheidend ist, ich denke auch für die Angehörigen durchaus entscheidend sein wird, entsprechend eingeräumt.
Stefan Ernst hat die Planung des Mordes vor Gericht eingeräumt, nachdem der vorsitzende Richter ihn gefragt hat, warum die beiden zwar die Nummernschilder ihres Fluchtautos ausgetauscht hätten, sich aber während der Tat nicht mit Masken getarnt hätten. Dies sehe nicht danach aus, dass die beiden den Regierungspräsidenten nur einschüchtern wollten. Das hatte Ernst zunächst behauptet. Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann.
Der Senat macht das meiner Ansicht nach bislang sehr geschickt, zwar sehr langsam und sehr redundant, aber sie führen den Angeklagten Ernst immer wieder zurück auf Widersprüche, die er in einer bestimmten Erwartung jetzt auch auflöst.
Ernst hat geschossen, das räumt er ein. Doch er beschuldigt in vielen Punkten den Mitangeklagten Markus H. H. habe nach einer Bürgerversammlung zu einer Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden gesagt, dass sie etwas gegen Lübcke unternehmen müssten. H. habe gesagt, dass Stefan Ernst die Waffe mitbringen müsse, seine Waffen wären bereits vergraben. H. wollte, dass Ernst schießt und H. habe die falschen Nummernschilder organisiert, Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer.
Inwieweit diese Schilderung auch gerade zu den Mitangeklagten über den eigenen Tatbeitrag hinaus, inwieweit die im Einzelnen wirklich belastbar sind, auch im Einklang mit den weiteren Beweismitteln. Dafür ist aus meiner Sicht einfach noch zu früh, das zu bewerten.
Während der Befragung ist erneut der Name eines weiteren möglichen Mitwissers gefallen. Alexander S., ein bekannter Neonazi. Doch nach einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung sagte Stefan Ernst, er habe mit S. nicht über die Ermordung Lübckes gesprochen oder gechattet. Dazu Oberstaatsanwalt Kilmer.
Ich weiß auch nicht, ob da heute tatsächlich in jedem Punkt das letzte Wort gesprochen ist. Wir haben ja auch bereits innerhalb der letzten Tage Aussageentwicklungen gesehen, von Verhandlungstag zu Verhandlungstag. Tag. Wir müssen sehen, was die nächsten Tage bringen.
Stefan Ernst hat erneut ausgesagt, dass er zusammen mit dem Mitangeklagten Markus H. im Kasseler Wald Schießübungen durchgeführt hat. Als Zielscheiben hätten sie ein Bild von Kanzlerin Angela Merkel genutzt. Dabei war der Angeklagte in seinen Ausführungen sehr einsilbig. Kurze Sätze wie H. hat geschossen, ich habe geschossen, dann sind wir gefahren, machen es dem Senat bei der Vernehmung nicht leicht. Am Montag wird Stefan Ernst unter anderem zu seinem Lebenslauf befragt werden.
Frank Angermund berichtete. Von einer zweiten Welle sprechen, das wollen viele Fachleute nicht, aber das SARS-CoV-2-Virus zeigt deutlich, dass es noch da ist. Denn auch heute sind die Fälle von neuen Corona-Infektionen in Deutschland wieder gestiegen. Waren sie bis vorgestern noch dreistellig, ist die 1000 pro Tag deutlich überschritten. Verschiedene Städte haben bereits reagiert. Feiern und Trinken in der Öffentlichkeit werden eingeschränkt. Politiker und Gesundheitsexperten mahnen, sich an die einfachen Hygieneregeln zu halten. Johannes Kuhn mit der Corona-Lage in Deutschland.
Das Robert-Koch-Institut meldet den zweiten Tag in Folge wieder mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter hätten 1147 neue Ansteckungen registriert, teilte das RKI am Morgen mit. Der Reproduktionswert liegt knapp unter der Schwellenzahl 1. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind Infektionszahlen in dieser Höhe für das Gesundheitssystem noch verkraftbar.
Im Moment sind wir in jedem Fall noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen und der öffentliche Gesundheitsdienst umgehen kann. Mit um die 1000 Neuinfektionen pro Tag kann das Gesundheitswesen umgehen.
So Spahn am Donnerstagabend im ZDF-Heute-Journal. Ab Samstag gilt in Deutschland die Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Die Maßnahme findet laut ARD-Deutschland-Trend deutliche Zustimmung. 93% der Befragten halten die Testpflicht für richtig. Allerdings sind nur 39% der Meinung, dass dafür die Allgemeinheit bezahlen sollte. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, geht die Testpflicht nicht weit genug. Er forderte in der Bild-Zeitung ein Verbot von Reisen in Corona-Risikogebiete. Der CDU-Politiker verweist dabei auf die volkswirtschaftlichen Gefahren eines möglichen zweiten Lockdowns. Gerd Landsberg, Vorsitzender des Deutschen Städte- und Gemeindetags, hält einen vollständigen Lockdown wie im März und April für unrealistisch. Er sagte im ZDF-Mittagsmagazin:
Man hat ja im Prinzip eine neue Strategie entwickelt und hat gesagt, wenn Lockdown, dann nach bestimmten Kriterien in bestimmten Städten, in bestimmten Kreisen oder Stadtteilen. Ich glaube, an dem Konzept wird man festhalten und ich halte das auch für richtig.
Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg wiederum verweist darauf, dass über das Virus nun deutlich mehr bekannt ist als während des ersten Lockdowns. Er sagte den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk:
Jetzt wissen wir sehr, sehr viel mehr, wie sich das Virus verbreitet, dass auch Aerosole, insbesondere in geschlossenen Räumen, eine Rolle spielen, dass Schmierinfektionen keine Rolle spielen. Insofern bin ich auch immer dafür, dass es diese ganz pauschalen Sachen, nein, oder wir gehen komplett in den Lockdown. Also da sind wir weit drüber hinweg. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo sehr spezifische Maßnahmen möglich sind.
In Nordrhein-Westfalen sorgt unterdessen ein für September geplantes Konzert für Debatten. Der Veranstalter Marek Lieberberg hat für den 4. September ein Stadionkonzert mit 13.000 Zuschauern angekündigt. Im Düsseldorfer Stadion sollen unter anderem Bryan Adams, Sarah Connor und The Boss Hoss auftreten. Es wäre das erste Großkonzert in Deutschland seit Mitte März. Lieberberg betonte, die Veranstaltung werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant. Die nordrhein-westfälische Landesregierung erklärte, das Konzept sei nicht mit ihr abgestimmt worden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, es gebe begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage der Veranstaltung.
Das Coronavirus hält uns alle auf Trab. Gerade macht es auch in Mecklenburg-Vorpommern neue Sorgen. Eigentlich gibt es in dem Land ein eher niedriges Risiko, aber trotzdem griffen zwei Kreisverwaltungen zu drastischen Mitteln im Kampf gegen SARS-CoV-2. Weil ein Schüler und eine Lehrerin positiv getestet worden waren, wurden deren Schulen erst einmal geschlossen. Dabei sind die großen Ferien gerade erst vorbei und der Unterricht hatte für alle im Schulgebäude begonnen. Andrea Göttke.
Ganze 4 volle Schultage hatten die Schüler an der Ostseegrundschule in Gran-Müritz und am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust. Dann war schon wieder alles vorbei. An ihren Schulen gibt es Corona-Fälle. In Gran-Müritz hat sich ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. In Ludwigslust fühlte sich eine Lehrerin in der vergangenen Woche krank, ging zum Arzt. Laut Stefan Sternberg, Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, kam das positive Ergebnis heute Morgen.
Das Gesundheitsamt hat dann sofort die Kontaktpersonen der Lehrerin erfragt. Dabei stellte sich heraus, dass die Lehrerin mit dem neuen Schuljahr noch nicht mit Kindern im Schuldienst war. Allerdings in der letzten Woche zur Vorbereitung des neuen Schuljahres am Mittwoch noch in einer Fortbildung teilgenommen hat und darum sind dann alle Lehrer, die an dieser Fortbildung teilgenommen haben, für uns ein Erstkontakt.
Und das bedeutet für 55 Lehrerkollegen Quarantäne und ein Corona-Test. Bis Mittwoch ist die Schule in Ludwigslust erst einmal geschlossen. An der Ostseegrundschule in Graal-Müritz sind neben dem infizierten Schüler auch 104 weitere Schüler und Schülerinnen sowie 10 Schulmitarbeiter betroffen. Auch sie müssen in Quarantäne und getestet werden. Hier ist die Schule sogar für 2 Wochen geschlossen, da das infizierte Kind noch Montag und Dienstag am Unterricht teilnahm. Seit gestern Abend arbeitet das zuständige Gesundheitsamt an dem Fall. Bereits in der Nacht wurden die Elternhäuser der Mitschüler des infizierten Kindes informiert. Am Morgen war dann der Rest der Schule dran. Die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin, machte deutlich, dass man eine flächendeckende Schulschließung auf jeden Fall vermeiden will.
In Graal-Müritz und in Ludwigslust haben die Gesundheitsämter sehr schnell reagiert, sofort punktuell reagiert. Die Entscheidung ist schnell gefallen, dass die Schulen für eine begrenzte Zeit auch jetzt geschlossen werden müssen, solange dieser Infektionsfall jetzt aufgeklärt wird.
Schüler, Eltern und Lehrer beschäftigt jetzt natürlich der Gedanke, wie der Unterricht weitergehen soll. In Ludwigslust bekommen die Schüler ihre Aufgaben für zu Hause, zum Beispiel per Schulcloud.
In diesen Fällen ist es so, dass die Lehrkräfte, die in der Quarantäne jetzt sind, auch von zu Hause aus dann Distanzlehre und Distanzunterricht sicherstellen werden. Das ist die Rückmeldung aus den Schulen.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht in der Öffnung der Schule für den Regelbetrieb die größte Herausforderung bei Öffnungen in der Corona-Pandemie. Sie mahnt weiterhin zur Vorsicht.
Diese Fälle zeigen aber auch, Coronavirus ist nicht weg. Wir müssen weiter vorsichtig bleiben. Und wir wissen ja, dass die Ansteckungen außerhalb der Schule stattfinden, weil es immer wieder natürlich noch Gefahrenquellen gibt. Und es zeigt, dass alle weiter vorsichtig bleiben sollten und sich auch an die Regeln halten müssen.
Mit ersten Ergebnissen der Corona-Tests aus Graal-Müritz und Ludwigslust wird morgen gerechnet. Dann werden weitere Maßnahmen besprochen.
Und damit ist es 23.37 Uhr, der Deutschlandfunk. Das war der Tag. Was heute sonst noch wichtig war, in Kürze. Der Bund muss Sozialhilfeleistungen für Kinder und Jugendliche neu regeln. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Klaus Hempel.
Dabei geht es um Kinder aus Familien, die auf Hartz-IV-Leistungen bzw. Sozialhilfe angewiesen sind. Deren Kinder bekommen seitdem zum Beispiel 150 Euro pro Jahr extra für den Schulbedarf. Und sie werden finanziell beim Mittagessen in der Schule unterstützt. Verantwortlich für diese Leistungen sind die Kommunen. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass der Bund den Kommunen diese zusätzlichen Aufgaben nicht hätte zuweisen dürfen. Eine solche Aufgabenübertragung sei nach dem Grundgesetz nicht zulässig. Dies verletze die Gemeinden in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Deshalb müssen die Unterstützungsleistungen neu organisiert werden. Dazu habe der Gesetzgeber bis Ende nächsten Jahres Zeit, so die Verfassungsrichter. Geklagt hatten mehrere Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Sie wollten mit ihren Klagen nicht die Leistungen als solche kippen, sondern verhindern, dass der Bund ihnen neue Aufgaben zuweist, ohne sich um die damit verbundenen Mehrbelastungen zu kümmern.
Die Abholzung im brasilianischen Regenwald ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Das geht aus Untersuchungen des Nationalen Institutes für Weltraumforschung hervor. Ivo Maruschik.
Im Lauf eines Jahres wurde nach diesen Zahlen 1/3 mehr Wald im Amazonasbecken abgeholzt als im Jahr zuvor. Insgesamt kommt das Institut auf mehr als 9000 Quadratkilometer gerodete Flächen. Die Zahlen werden jetzt veröffentlicht, weil die Forscher den Verlust an Waldfläche immer von August bis zum Juli des Folgejahrs berechnen. Das entspricht in etwa der Vegetationsperiode im Amazonasgebiet. Im Moment herrscht dort Trockenzeit. Um die Abholzung zu schätzen, werden Satellitenbilder automatisch ausgewertet. Das System erkennt Veränderungen der Vegetation. Die Zahlen sind aber nur vorläufig. Eine genauere Auswertung wird erst im November vorliegen und erfahrungsgemäß werden die Zahlen dann noch nach oben korrigiert. Andere Systeme sind darauf spezialisiert, Brandherde festzustellen. Die daraus errechneten Daten stimmen nicht exakt mit der Auswertung der Fotos überein, aber die Tendenz ist dieselbe. Zuletzt hatten die Forscher festgestellt, dass die Brände im Monat Juli deutlich zugenommen haben. Die Regierung von Jair Bolsonaro zweifelt die Zahlen des staatlichen Instituts für Weltraumforschung an.
In Corona-Zeiten, da steigt die Cyberkriminalität. Antje Passenheim.
Besonders erhöht hat sich demnach die Zahl der Betrugsfälle mit sogenannten Phishing-Webseiten. Diese Art Cyberkriminalität sei im ersten Quartal des Jahres um 350% hochgegangen, berichtete der Chef der UN-Einheit für Antiterrormaßnahmen, Wladimir Voronko. Viele der Betrugsseiten hätten Krankenhäuser und Gesundheitssysteme ins Visier genommen. Beim Phishing werden beispielsweise die Webseiten solcher vertrauenswürdigen Einrichtungen nachgeahmt. Ziel der Betrüger ist es, dass ahnungslose Nutzer ihre persönlichen Daten auf der Seite eingeben. Auf diese Weise kommen die Hacker dann unter anderem an Passwörter heran. Durch die Pandemie werde das Internet allgemein mehr genutzt. Das mache es unter anderem Betrügern leichter.
Paare ohne Trauschein, die in verschiedenen Ländern leben, können sich trotz strenger Corona-Regeln bald wiedersehen. Anja Günther.
Die auf Initiative der EU-Kommission geltende Regelung wird nun vom kommenden Montag an gelockert. Bundesinnenminister Seehofer teilte mit, er habe seine EU-Amtskollegen über die Neuregelung informiert. Ein abgestimmtes europäisches Handeln sei ihm sehr wichtig. Dänemark, die Niederlande und Österreich hatten die geltenden Einschränkungen bereits gelockert. Seehofer setzt nun auf Einheitlichkeit. Unverheiratete Partner aus Drittstaaten dürfen allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen nach Deutschland einreisen. Dem Bundesinnenministerium zufolge braucht es den Nachweis einer auf Dauer angelegten Partnerschaft mit mindestens einem vorherigen Treffen in Deutschland oder den Nachweis eines vorherigen gemeinsamen Wohnsitzes im Ausland.
Bleibt noch der Blick auf den Wochenschluss an der Frankfurter Börse. Jan Plate.
Bisher ist der August für den deutschen Aktienindex DAX ganz gut verlaufen. In der ersten Woche ist es um fast 3% nach oben gegangen. Heute hat der DAX gut 0,5% zugelegt auf 12.675 Punkte. Geholfen haben heute Kursgewinne bei der Deutschen Telekom. Die Aktien haben sich um 2,5% verteuert. Geschäftszahlen der amerikanischen Tochter T-Mobile US sind stark ausgefallen. Die Übernahme des US-Konkurrenten Sprint macht sich positiv bemerkbar. In den USA ist T-Mobile US nun nach Kundenzahlen der zweitgrößte Anbieter. Außerdem haben auch Kursgewinne des Sportartikelherstellers Adidas und von Siemens dem DAX Punkte gebracht. Die beiden Unternehmen hatten gestern erfreuliche Geschäftszahlen vorgelegt. Siemens schlägt sich bisher in der Corona-Krise erstaunlich gut. Adidas hofft im dritten Quartal wieder auf einen Gewinn. Der Online-Verkauf brummt. Auch wenn es bei Wirtschaftsdaten noch braucht, bis das Vor-Corona-Niveau erreicht wird, eine gewisse Erholung ist bei Daten aus Deutschland, China und den USA zu erkennen. Auch das hat Anlegern in der ersten Augustwoche Mut gemacht.
Tja, was den Anlegern Mut macht, das sorgt nicht für ganz so viel Optimismus bei den Machern. Auch wenn die Daten für die deutsche Konjunkturentwicklung zurzeit deutlich nach oben zeigen, vergleicht man dagegen die Daten mit den Werten des Vorjahres statt mit denen des Vormonates, dann sieht das Bild weniger rosig aus. Volker Finthaber mit einem Aus- und Überblick.
Es sind Aussagen, die auf den ersten Blick überraschen. Die Exporte sind im Juni so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr, meldet das Statistische Bundesamt heute. Ein Plus von 14,9% gegenüber dem Vormonat, das klingt tatsächlich gewaltig, ist letztlich aber auch dem vorausgegangenen starken Einbruch in der Krise geschuldet. Auch bei den Importen handelte es sich um den höchsten Anstieg zum Vormonat seit Mai 2010. Und die Industrieproduktion legte auch um 8,9% zu. Aber was jeweils im Vergleich mit dem Vormonat gewaltig klingt, bekommt im Jahresvergleich sofort ein ganz anderes Vorzeichen. Da liegen die Ausfuhren noch 16% unter dem Vorkrisenniveau und die Industrieproduktion 11,75% darunter. Aber dennoch erlauben die Zuwächse, von einer recht schnellen Erholung zu sprechen, auch wenn die Skepsis bleibt, ob sich diese Entwicklung so fortsetzen wird. Da kommen aus der Volksrepublik China heute gleichermaßen gute Nachrichten. Auch dort kletterten die Ausfuhren im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,2%. Dies ist der größte Zuwachs seit dem vergangenen Dezember. Dabei hatten Experten sogar mit einem leichten Minus gerechnet. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, begrüßte die Entwicklung als einen wichtigen Impuls für die Erholung des Welthandels. Dennoch sei die Weltwirtschaft nach den Einbrüchen noch lange nicht über dem Berg und das Risiko einer zweiten Welle sei nicht zu leugnen. Das betont auch HWWA-Direktor Henning Völpel.
Die Gefahr scheint relativ groß zu sein. Wir sehen, dass es beschleunigende Infektionszahlen gibt, noch auf relativ geringem Niveau. Deshalb muss es jetzt gelingen, tatsächlich das auf diesem Niveau zu halten. Das sind aber Zeichen, die wir aus allen Ländern bekommen. Insofern, glaube ich, belastet die Unsicherheit eben das Geschäft, die Erholung natürlich.
Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, erwartet deshalb auch keine schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft. Und er teilt auch nicht den Optimismus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der davon ausgeht, dass es in der zweiten Jahreshälfte wieder aufwärts geht. Das Wachstum werde sowohl im kommenden Jahr und möglicherweise auch 2022 noch verhalten sein, betont Kempf. Für das laufende Jahr rechnen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Bundesverband der Deutschen Industrie weiterhin mit einem Rückgang der Ausfuhren um 15%.
Der Bau der Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland ist zwischen den USA und Deutschland heftig umstritten. US-Präsident Trump macht ständig Druck auf die Bundesregierung. Seiner Meinung nach macht sich Deutschland damit abhängig von russischem Gas. Die Bundesregierung sieht das völlig anders und hält an dem Projekt fest. Und jetzt haben drei US-Senatoren Öl ins Feuer gegossen. In einem Brief an den Betreiber des Hafens in Sassnitz drohen sie mit Konsequenzen, sollte die Pipeline fertiggestellt werden. Katharina Hamberg.
Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Das sind deutliche Worte, die der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, an die Adresse der USA richtet. Drei US-Senatoren haben in einem Brief dem Management des Fährhafens Sassnitz GmbH, dem Betreiber des Mukranport, mit Konsequenzen gedroht, wenn der Bau der Pipeline Nord Stream 2 dort weiter logistisch unterstützt wird. Das Vorgehen der Senatorin mache deutlich, sagt nun Staatsminister Roth im Deutschlandfunk, wo die Probleme liegen.
Wir dürfen uns nicht erpressbar machen lassen. Und da hilft auch nicht nur Jammern und Wehklagen. Am Ende brauchen wir mehr europäische Souveränität, mehr europäische Eigenverantwortung und im Übrigen auch mehr europäisches Selbstbewusstsein. Sowas kann man sich nicht bieten lassen. Man sollte es jetzt auch nicht überbewerten. Aber es macht doch deutlich, wie emotional aufgeladen das ganze Thema ist. Und wir sollten uns von solchen Drohungen dann auch nicht beeindrucken lassen.
So der Sozialdemokrat im Interview der Woche, das am Sonntag in voller Länge im Deutschlandfunk ausgestrahlt wird. Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Der Hafen liegt auf Rügen, ist empört über den Brief aus den USA. Diese Drohungen sind absolut inakzeptabel, sagte Manuela Schwesig wörtlich der deutschen Presseagentur. Deutschland könne selbst entscheiden, woher und auf welchem Weg es seine Energie beziehe, so die SPD-Politikerin weiter. In einem weiteren Interview mit dem Tagesspiegel wendet sie sich außerdem an die Bundesregierung. Sie erwartet, dass diese diesem Erpressungsversuch, so Schwesig, entschieden entgegentrete. Mecklenburg-Vorpommern halte am Bau der Pipeline fest. Auch der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, Klaus Ernst, übt scharf Kritik. Dieses Schreiben sei an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, meint der linken Politiker. Er fordert die Bundesregierung auf, den amerikanischen Botschafter in Deutschland einzubestellen und Gegenmaßnahmen anzudrohen und gegebenenfalls auch durchzuführen. Als Beispiel nennt er Strafzölle gegen amerikanisches LNG-Gas. Auch der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Jezerai, fordert eine deutliche Reaktion der Bundesregierung. Derartig spezifische Sanktionsdrohungen gegen deutsche Unternehmen dürften auch in einer traditionell engen Partnerschaft wie der deutsch-amerikanischen nicht kleinlaut hingenommen werden, so Jezerai. Grünen-Politiker Jürgen Trittin spricht von einer nie gekannten Aggressivität, die die Einmischung in die Souveränität Deutschlands und der Europäischen Union erreicht habe. Diese dürfe nicht unbeantwortet bleiben. Die Unternehmen, die mit diesem Projekt befasst seien, bräuchten Schutz vor den Wildwest-Methoden aus Washington.
Und Druck macht der US-Präsident auch auf den Videodienst TikTok. Diese Plattform verdient ihr Geld mit kurzen Videoclips im Handy-Hochformat und ist bei der jungen Zielgruppe äußerst beliebt. Doch TikTok gehört einem chinesischen Unternehmen und das mag Donald Trump nicht. Also entweder TikTok wird amerikanisch oder abgeschaltet. Unser Korrespondent in Peking, Axel Dorloff, berichtet.
Ken Hu aus Peking nutzt kein TikTok, weil es die App in China gar nicht gibt. Die chinesische Version, ebenfalls vom Pekinger Unternehmen ByteDance, heißt Douyin. Sie hat derzeit in China weit mehr als 500 Millionen aktive Nutzer pro Tag, auch Ken Hu. Dass US-Präsident Donald Trump nun damit droht, die Auslandsversion TikTok vom Markt zu schmeißen, findet der 33-jährige Pekinger absurd. Du kannst nicht private, kommerzielle Unternehmen mit der staatlichen Maschine zerstören. Ich bin mir nicht sicher, ob China plant, zurückzuschlagen. Vermutlich schon. In meinen Augen geht das in die falsche Richtung, weil es die freie Entwicklung der Unternehmen unterbindet. Und es unterbindet auch die Liebe der jungen US-Amerikaner für TikTok. Was der junge Mann nicht erwähnt, die freie Entwicklung der Unternehmen funktioniert auch in China nicht. Im Prinzip sind sämtliche US-amerikanische Social-Media-Apps wie Twitter, Instagram, Facebook oder WhatsApp in China blockiert. Vom staatlichen chinesischen Zensurapparat. Trotzdem ist die Empörung über die Verordnung von US-Präsident Trump in China groß. Auch bei der chinesischen Regierung. Außenamtssprecher Wang Wenbin. Die Unternehmen, um die es geht, halten sich in den USA an alle Marktmechanismen, Regularien und Gesetze. Die Aktionen der USA sind Mobbing. Die amerikanische Regierung schiebt Bedenken um die nationale Sicherheit als Grund vor, um nicht US-Unternehmen zu unterdrücken. Das ist ein unverblümter, hegemonialer Akt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Verfügung angekündigt und Transaktionen mit ByteDance und auch dem WeChat-Betreiber Tencent verboten. Innerhalb von 45 Tagen soll offensichtlich der Verkauf der chinesischen Video-App TikTok erzwungen werden. Die US-Regierung sieht in der ByteDance-Tochterfirma eine Gefahr und warnt vor Spionage und der Zensur China-kritischer Inhalte.
Die Auseinandersetzung über den Videodienst TikTok. Axel Dorloff berichtete aus Peking. Es ist ein kleiner Berliner Ort, der viel Protest auslöst. Die 35 Jahre alte Kiezkneipe Syndikat im Berliner Bezirk Neukölln. Sie wird von einem Kollektiv geführt, das trotz fehlenden Mietvertrags nicht ausziehen wollte. Also gab es eine Räumungsklage und bei der Räumung und den heftigen Protesten, da drängen dann wieder große Themen in den Vordergrund. Themen, die auch andere Großstädte in Deutschland kennen. Stichwort Gentrifizierung. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die ganze Nacht hindurch und am Morgen demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Räumung der Kiezkneipe Syndikat in Berlin-Neukölln. Für viele von ihnen war sie ein Treffpunkt, ein öffentliches Wohnzimmer. Mit Pfefferspray vertrieben Polizisten die Protestierenden. Diese zündeten Mülltonnen an und verbreiteten Rauchschwaden mit Pyrotechnik. Dennoch konnte sich der Gerichtsvollzieher im Schutz der Polizei Zutritt zu der Kneipe in der Weisestraße verschaffen. Die Polizei nahm 40 Personen fest. Insgesamt waren 700 Polizisten im Einsatz. Schon seit gestern war das Gebiet um die Gaststätte weiträumig abgesperrt, auch für die Presse. Mit der Räumung endet ein jahrelanger Konflikt. Der Eigentümer des Neuköllner Hauses, der Immobilieninvestor Firmen Properties, hatte den Mietvertrag mit den Betreibern der Kiezkneipe im September 2018 gekündigt. Der Vertrag bestand seit 33 Jahren. Aber die Kneipiers weigerten sich, den Schlüssel abzugeben. Der Bezirk Neukölln hatte sich bemüht, die Kneipe zu retten, war aber gescheitert, wie der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hiekel rückblickend im RBB erklärte.
Weil natürlich Politik auch nicht gegen geltendes Recht verstoßen kann. Und der Bezirk in dem Fall hat ja auch das Vorkaufsrecht geprüft und wollte es ausüben. Es gab eine Abwendungsvereinbarung, davon sind halt Gewerbetreibende leider nicht mit inklusive und dementsprechend stehen wir genau vor jedem Problem, was wir aktuell vor uns haben.
Hiekel, der Sozialdemokrat, sitzt in dem Streit um das Weiterbestehen der Kneipe zwischen allen Stühlen. Einerseits will er die Gentrifizierung seines Bezirks, den flächendeckenden Ausverkauf von Häusern an Immobilieninvestoren verhindern. Andererseits verurteilt er die Gewalt der Demonstranten. Schon am vergangenen Samstag hatten die Gegner der Räumung auch die Scheiben eines SPD-Büros in Neukölln eingeworfen und Polizisten mit Steinen attackiert. Dabei waren 45 Polizisten verletzt worden.
Und nach dem Beitrag von Sebastian Engelbrecht, da blicken wir noch kurz in die Zeitungskommentare von morgen.
Die Kommentatoren der Zeitungen blicken verstärkt auf die wieder zunehmende Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden Folgen für die Gesellschaft. Nach einer Woche Unterricht schließen in Mecklenburg-Vorpommern schon wieder die ersten Schulen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an, alle Befürchtungen scheinen bestätigt, die gegen den Regelbetrieb vorgebracht werden. Doch die Schulschließungen zeigen eigentlich das Gegenteil eines frühzeitigen Scheiterns. Denn der Regelbetrieb bedeutet genau das. Schließung und Quarantäne, wenn Corona-Fälle auftauchen. Schnelle und umfassende Tests, dann wieder Öffnung, wenn sich herausstellt, dass es sich um isolierte Fälle handelt. Das ist die neue Normalität in Corona-Zeiten und wird es bleiben, solange es keinen Impfstoff gibt. Schulen sind keine Virenschleudern, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger und führt aus, der Ausbruch im Norden Deutschlands ist kein Beweis für Leichtsinn oder für zu frühe Lockerungen. Ein Alarmsignal wäre es, wenn die Krankheit nicht erkannt und das Virus durch Lehrer und Schüler verbreitet worden wäre. Zudem fällt auf, dass die Debatte über Schulen einseitig geführt wird. Es wird so getan, als ob sie ein bedeutender Gefahrenherd für die Pandemie wären. Das ist nirgends belegt. Die Südwestpresse aus Ulm notiert, ganz am Anfang der Corona-Pandemie galt es als oberstes Ziel, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das hat sehr gut funktioniert. So gut, dass der Ehrgeiz einzelner politischer Akteure sich nun darauf richtet, die Zahlen so niedrig wie eben möglich zu halten. Das ist der falsche Weg. Denn der Aufwand, um ein solches Maximalziel dauerhaft zu erreichen, erweist sich als immens. Zu drastisch sind die notwendigen Einschränkungen, zu tiefgreifend die Folgen für die Wirtschaft. Der Münchner Merkur sieht es so. Für Leichtsinn besteht angesichts wieder ansteigender Corona-Infektionen kein Anlass, für Hysterie aber auch nicht. Der Appell des Virologen Hendrik Streeck, souveräner mit dem Virus umzugehen, kommt angesichts der immer giftigeren deutschen Debatte zur rechten Zeit. US-Präsident Trump hat ein Dekret gegen die Internetplattform TikTok unterzeichnet. Es enthält ein Verbot für amerikanische Unternehmen, mit der chinesischen Inhaberfirma ByteDance Geschäfte zu machen. Die Frankfurter Rundschau kommentiert, Trumps Entscheidung ist ausschließlich innenpolitisch motiviert. Er muss fürchten, im November nicht wiedergewählt zu werden. Doch natürlich wird China die Causa TikTok zum Anlass nehmen, es den USA heimzuzahlen. Die Zeitung Neues Deutschland meint, die nationalistischen Muskelspiele sollen offensichtlich der gesunkenen Popularität Trumps entgegenwirken. Dabei spielt es keine Rolle, dass das Dekret jeder Rechtsgrundlage entbehrt.
Das war die Presseschau, präsentiert von Marion Meinka, zusammengestellt von Tobias Ziehn. Weitere aktuelle Informationen in den Nachrichten und morgen früh in den Informationen am Morgen ab 6 Uhr. Darin unter anderem ein Gespräch mit einem sogenannten Corona-Gegner. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Kommen Sie gut durch die Nacht. Ich bin Jochen Fischer.